Eldoradio Podcast. Schrebergarten. Revierrevue.
In der Rubrik geht's immer um die Dinge, die hier so im Ruhrgebiet Spannendes passieren. Und ich habe es euch angekündigt, wir haben spannende Gäste heute da. Christina Steuer und Katharina Hülscher machen zusammen die Geschichtsmanufaktur in Dortmund. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Das war ja voll professionell, gleich auf den gleichen Moment. Das fängt ja schon gut an. Ihr habt dieses Unternehmen und die spannende Frage am Anfang ist ja erstmal, wie ist es dazu gekommen, dass ihr euch beruflich mit Geschichte beschäftigt und zwar nicht irgendwo in einem Museum, sondern ganz normal auf dem freien Markt oder so?
Es fing im Museum an. Also wir haben Geschichte studiert, haben schnell gemerkt, dass wir das nicht als Lehrer machen möchten, haben aber in Museen gearbeitet und da festgestellt, dass viele Museen eben nicht so arbeiten, wie sie, also effektiv genug, dass man da vieles noch verändern kann. Und da unsere Veränderungsvorschläge nicht ganz so gut aufgenommen worden sind, haben wir gesagt, machen wir es selber.
Was hat euch da so gestört in den Museen?
Also es war eigentlich wahnsinnig unflexibel alles. Man hatte ganz festgefahrene Arbeitsweisen. Man war gar nicht darin interessiert, vielleicht neue Besuchergruppen zu gewinnen, sich mal ein bisschen ja selber zu fordern. Und in dem Moment, wo man selbst aufgetreten ist und gesagt hat, ja, wir haben neue Ideen, wir würden gern was machen und wir könnten neue Besucher gewinnen, ist man da ja ganz böse mit, man könnte sagen, aufs Maul gefallen.
Das ist aber eigentlich ja nicht das, wie die Museen sich so nach außen geben, weil die wollen doch eigentlich in der Außendarstellung immer für alle da sein und ganz viele erreichen.
Ja, aber es ist eben viel Arbeit, für viele da zu sein und alle zu erreichen. Und das ist gerade so bei den kommunalen Museen, in denen wir gearbeitet haben, ist das relativ schwierig gewesen.
Weil ihnen die Ressourcen dann auch fehlen, oder wie?
Gar nicht wahr. Es besteht eigentlich kein Druck. Die Leute sind dort angestellt, die können nicht entlassen werden. Und damit besteht einfach kein Druck, dass man vielleicht sich auch mal ja neue Dinge überlegt, wie das in der freien Wirtschaft eigentlich notwendig ist. Dass man Kreativität schafft oder kreativ ist.
Und an welche Gruppen denkt ihr dabei, die diese Museen irgendwie nicht so richtig erreichen wollen? Habt ihr sowas vor Augen gehabt?
Also die meisten Museen konzentrieren sich auf Schulen. Das ist eine ganz dankbare Aufgabe. Schulklassen kann man immer ganz gut erreichen, wobei das mittlerweile auch schwieriger wird, aufgrund der Verkürzung der Schulzeit. Und was am häufigsten missachtet wird, sind Erwachsenengruppen.
Das ist ja interessant, aber ich glaube, Schule ist wirklich so, weil die Lehrer, die suchen was und die kommen, auch wenn es ja nur so lala ist halt irgendwie, oder?
Nicht mehr so unbedingt. Also mittlerweile ist durch den straffen Stundenplan auch das schwieriger geworden für Schulen.
Also das heißt, da müssen die eigentlich wirklich genau sagen, wir müssen andere Gruppen erreichen. Also da habt ihr gesagt, das wollen wir besser machen. Und dann habt ihr gesagt, dann machen wir eigenes Unternehmen.
Genau.
Ja, so ganz so schnell ging es natürlich nicht. Man muss ganz klar noch dazu sagen, dass es natürlich auch schwierig ist, als Historiker im Museum unterzukommen. Es gibt sehr viele Historiker. Es gibt zwar auch viele Museen, aber es gibt immer weniger Stellen. Viele Stellen werden dann, wenn die Leute pensioniert werden, nicht neu besetzt. Und da haben wir gedacht, bevor wir irgendwann das Problem bekommen, nach unserem Studium vielleicht mal auf der Straße zu stehen oder ähnliches, schaffen wir uns doch gleich lieber unseren Arbeitsplatz selbst.
Und wenn ich das auf der Homepage richtig gesehen habe, macht ihr das jetzt aber noch nicht hundertprozentig Vollzeit, sondern ihr seid durchaus auch noch bei anderen Museen so als Honorarkraft oder
genau.
Tätig.
Genau,
ja.
Solange, bis das halt zum vollen Lebensunterhalt reicht, wird das auch noch beibehalten.
Aber das große Ziel ist es, dass ihr da völlig von leben könnt.
Ja, das große Ziel ist, irgendwann auch Mitarbeiter zu haben.
Ja.
Also selbst dann freie Mitarbeiter zu beschäftigen zum Beispiel.
Große Pläne habt ihr da? Also wer jetzt schon mal noch im Bachelorstudium ist, Geschichte, sollte sich die heute genau zuhören und schon mal aufschreiben. Vielleicht müsst ihr in ein paar Jahren ja Bewerbungen schreiben und vielleicht wäre das dann ja was für euch. Aber wir reden jetzt erstmal über das, was ihr bisher gemacht habt und was ihr zurzeit macht. Ihr macht ja verschiedene Sachen, das kann man auch dann auf eurer Homepage sehen, das ist ja ziemlich viel. Ein großer Bereich ist ja das, was ihr auch schon angedeutet habt, ist ja so Ausstellungsgeschichten zum Beispiel und Museumspädagogik. Was ich mich jetzt dann direkt erstmal gefragt habe, woher könnt ihr das eigentlich? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so im Geschichtsstudium an der durchschnittlichen deutschen Uni mehrere Semester lang Museumsdidaktik und Museumspädagogik und solche Geschichten gelernt wird.
Nö, wird's auch nicht. Also wir haben uns das auch mehr oder weniger selbst beigebracht. Wir haben ja, wie gesagt, während des Studiums angefangen, schon in Museen zu arbeiten und da rutscht man eigentlich relativ schnell rein, wenn man da so ein bisschen Interesse dran hat oder vielleicht auch ein kleines Händchen für hat.
Seid ihr auch so gerne in Museen gegangen, dass ihr das so diese andere Sicht hattet, oder?
Ja, das machen wir nach wie vor. Also wenn irgendwo eine interessante Ausstellung ist, fahren wir auch dahin.
Aha, auch mal andere Menschen, so wie ich, die gerne mal in Museen gehen. Das heißt, das ist alles so Learning by Doing, wie ihr das gemacht habt. Das heißt, wenn ich das so richtig sehe, da habt ihr so im Studium ja auch schon da gearbeitet und dann halt mal geguckt, wie läuft das und so weiter und habt da euch dann Gedanken gemacht, wie ihr das besser machen wollt.
Ja, und wir haben auch schon selbst Konzepte geschrieben, also zum Teil auch dann schon während dieser Zeit verkauft an die Museen, in denen wir gearbeitet haben. Aber das war eben sehr wenig und heute konzentrieren wir uns darauf, das ganz gezielt an die Museen zu verkaufen, die eben zu wenig Stellen haben, die das gar nicht mal alles selbst realisieren können.
Was für Museen sind das so?
Wir konzentrieren uns jetzt auf historische Museen. Also in Dortmund, der Adlerturm beispielsweise wäre eine Anlaufstelle, das Archäologiemuseum in Herne, also alles, was mit in der Steinzeit anfängt und bis Ende des Mittelalters geht, Industriegeschichte lassen wir außen vor, das ist schon ausgenudelt genug.
Genauso wie Kunstmuseen, denn wir sagen immer so schön, Kunst können wir nicht. Das ist etwas, was in der nächsten Stufe vielleicht mal angefangen wird, wo wir uns dann doch mit einem Kunsthistoriker vielleicht nochmal etwas näher auseinandersetzen müssten.
Okay, und das heißt hier nur in der Region Museen oder macht ihr das richtig international?
Also
oder?
International ist vielleicht erstmal etwas hochgegriffen. Momentan machen wir Akquise ganz im Bereich Nordrhein-Westfalen und fahren da zu Museen hin. Das Ziel ist es allerdings, letztendlich ja deutschlandweit zu agieren, einfach um genügend Aufträge zu gewährleisten.
Und wie lange dauert das dann so, wenn ihr so eine Ausstellungssitz gibt, da so Erfahrungswerte oder ist das völlig unterschiedlich dann?
Also es kommt halt auf den Umfang an, ganz klar.
Es kommt allein schon auf die Größe des Museums an, was an Exponaten beschafft werden muss. Ob das Museum selbst viele Exponate hat, die man dann in dieser Ausstellung unterbringen kann oder ob man viel ausleihen muss. Und dann ist das schon sehr unterschiedlich vom Zeitumfang.
Und das dauert ja manchmal schon ein paar Jahre im Voraus, wo sowas losgeht, oder?
Ja, also die ganz großen Ausstellungen werden Jahre im Voraus geplant. So groß denken wir jetzt noch nicht. Dafür müssen wir auch erstmal noch Erfahrung sammeln. Also wir machen jetzt erstmal die kleineren Ausstellungen und das ist dann im Ablauf, also das wird so 1 bis 2 Jahre im Voraus geplant.
Das ist ja schon auch einiges an Logistik dahinter und Vorausschauung, die ihr da nötig braucht. Wenn ihr diese Ausstellungen dann macht für die Museen, macht ihr beiden die dann zusammen, ganz alleine oder habt ihr dann noch für unterschiedliche Sachen nochmal ganz so ein Netzwerk um euch herum, das ihr auch nochmal Hilfe
habt.
Also
man kann sich eigentlich vorstellen, dass wir als die Spinne im Netz fungieren. Also bei uns läuft alles zusammen. Wir koordinieren das dann so ein bisschen. Ganz alleine das zu zweit auf die Beine zu stellen, bei einer Ausstellung, die, sagen wir mal, über einen Raum hinausgeht, ist es schwer möglich.
Das fängt ja schon damit an, dass wir keine Grafiker sind und wenn es um das Design geht, ein Grafiker das wesentlich besser kann als wir.
Das heißt, ihr macht wirklich nur diese rein inhaltliche Arbeit dann. Und dann gibt es dann Grafiker und Schreiner oder was auch immer man da braucht, die ihr dann quasi dann so in eurem Netzwerk drin habt und dann anspricht. Macht ihr auch manchmal nur so Teile von Ausstellungen irgendwie, weil ich mein Archäologiemuseum in Herne, das ist ja schon ein größeres Museum und so auch der Ausstellungsraum da, oder macht ihr dann wirklich immer nur die komplette Ausstellung?
Nein, bei uns kann man auch Teilrecherchen in Auftrag geben. Wir können auch einfach nur museumspädagogisches Konzept schreiben für eine Ausstellung. Da machen wir jetzt für Herne beispielsweise ein Konzept für die Dauerausstellung für Blinde, also eine Führung für Blinde. Es kann auch sein, dass wir uns einfach nur um Exponate kümmern. Also da ist von einem winzigen Auftrag über ein paar Stunden oder Tage Arbeit bis hin zum ganzen Projekt, das ist alles möglich.
Ja. Gibt es irgendwelche, wie hießen denn die Ausstellungen, die ihr zum Beispiel mal organisiert habt? Vielleicht, dass da vielleicht alle denken, oh, da war ich mal drin oder so.
Ja, dann gehen wir doch mal zu, dass wir noch sehr am Anfang sind und vor allen Dingen momentan noch damit beschäftigt sind, eben erstmal Konzepte an die Museen zu verkaufen und wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht mit einem Museum in der Region, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde, vielleicht in nächster Zeit eine Ausstellung zustande kommt.
Ja, aber ich meine, ihr macht das ja auch noch nicht so lange,
ja,
oder?
Ja, das ist richtig. Also wir haben gegründet im Juni 2010, waren 2010 allerdings in Herne bei der Aufruhr-Ausstellung sehr mit eingebunden und sind somit erst seit Februar diesen Jahres wirklich aktiv in der Akquisearbeit drin, die jetzt langsam anfängt, Früchte zu tragen und von da aus, ja.
Was habt ihr bei der Aufruhr-Ausstellung gemacht?
Wir waren Führungen. Wir haben die Führung gemacht. Wir haben Führung und Kindergeburtstage gemacht und da ein sehr großer Auflauf war, hätten wir auch im Museum übernachten können, also da blieb dann nicht mehr viel Zeit für anderes übrig.
Aber das ist doch dann gut für euch, wenn es so erfolgreich ist. Aber es war ja auch eine nicht schlechte Ausstellung, also fand ich zumindest. Ja,
das stimmt.
Die ganz spannend ist. Und wo wir schon vom Archäologiemuseum häufig gesprochen haben, muss ich einfach sagen, es ist wirklich gut, das Museum. Von der Gestaltung zumindest und von dem. Also ich fand es gut. Aber bevor wir jetzt ins Plaudern kommen, welche Ausstellung jetzt alles ganz gut ist, wir wollen ja darüber reden, was ihr macht. Eine ganz andere Sache ist, die aber auch mit Ausstellungen zu tun hat, ihr macht auch Apps und Multimedia-Guides für Museen. Mhm. Auch wahrscheinlich entweder nur oder im Zusammenhang. Wie seid ihr da drauf gekommen, euch auch damit zu beschäftigen?
Also wir haben vor 2 Jahren oder sogar schon 2,5 Jahren hier in Dortmund bei der Werkstatt mitgemacht. Das war ein Wettbewerb für die von den Kulturunternehmen Dortmund für kreative Unternehmensgründer und haben dort während der Werkstatt einen Spieleentwickler, also einen Handyspieleentwickler kennengelernt, haben uns eigentlich ganz gut verstanden und haben uns überlegt, wie wir zusammenarbeiten könnten oder ob es da irgendwelche Projekte gibt, die man zusammen anstoßen könnten, und haben uns dann vor 1,5 Jahren nochmal zusammengesetzt und aus dem Handyspieleentwickler war ein App-Entwickler geworden. Und wir haben uns überlegt, dass es doch eigentlich ganz lukrativ wäre, vielleicht in der Zeit, in der immer mehr Leute iPhones haben, auch Multimedia-Guides als Apps für Museen anzubieten.
So, dann die Nachfolger der Audio-Guides im Endeffekt.
Genau, also das fängt auch schon an. Das Deutsche Museum in München hat eine App erstellen lassen. Und der Vorteil von den Apps ist natürlich auch, dass man damit neue Kundengruppen werben kann. Man kann die ganz anders aufziehen als ein Audio-Guide. Man kann die für den Besucher so gestalten, dass er sie also auch mit nach Hause nehmen kann. Und das hat auch in Herne, jetzt sind wir schon wieder beim Archäologiemuseum, Früchte getragen. Also die haben während der Aufbauausstellung iPods angeschafft und die konnte man sich dann mit so einem Multimedia-Guide ausleihen.
Aber das sind jetzt 2 verschiedene Sachen. Einmal so eine Art App, die ich quasi so als Appetitanreger auch kaufen kann oder runterladen kann. Und diese Guides für die Ausstellung, das sind 2 von der Konzeption auch unterschiedliche Sachen? Oder ist das eine so eine Light-Version des anderen?
Also man kann solch ein Multimedia-Guide, so wie ich es verstanden habe, so wie ich unsere Programmierer verstanden habe, relativ leicht in eine App umwandeln. Trotzdem ist es von der Ausformatierung erstmal was anderes. Eben ein Multimedia-Guide bleibt stationär auf dem jeweiligen Gerät, das die Museen haben, wohingegen eben eine App für jeden verfügbar ist.
Wobei man natürlich auch den Multimedia-Guide als App runterladen kann. Also das ginge auch. Das kommt einfach darauf an, was das Museum dem Besucher bieten möchte.
Und dann seid ihr wieder diejenigen, die quasi die Inhalte recherchieren,
genau.
Filme organisieren, Fotos, was auch immer man da so einbinden
kann.
Das
lassen wir dann programmieren.
Also wir schaffen ja den ganzen Inhalt, genau. Wir haben auch schon was mitgebracht, möchten wir an dieser Stelle sagen. Und zwar haben wir schon ein eigenes kleines App entwickelt, ein kleines Quiz. Quiztory heißt das. Und in diesem Quiz geht es um ja ganz abstruse und sonderliche Begebenheiten aus der Geschichte. Es werden kleine Fragen gestellt.
Ihr könnt jetzt in unsere Webcam gucken. Ihr müsstet das hinten im Studio sehen. Die haben ja einiges aufgebaut. Hier liegen verschiedene Sachen, die mit ihrer Arbeit zu tun haben. Unter anderem halt so ein Smartphone.
Und jetzt, genau, da kannst du es einmal selbst ausprobieren.
Ich habe jetzt hier einen. Ich klicke. Komm, warum? Da, Quiz starten habe ich gemacht. Die Fragen werden neu sortiert. Und jetzt muss ich mich wahrscheinlich blamieren. Wie begrüßte Heinrich Lübke 1966 beim Staatsbesuch in Ostafrika die Anwesenden? Da war irgendwas Peinliches mal gewesen. Es gibt die Auswahlen: sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger, liebe weiße und schwarze Anwesenden, liebe Buschmenschen. Ich bin für Option 1. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich habe es ausgewählt. Die Erläuterung: 1966 begrüßte Bundespräsident Heinrich Lübke bei einer Staatsbesuch in Ostafrika die Anwesenden mit den Worten: sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger. Heute vermutet man, dass Lübke zu seiner Amtszeit als Bundespräsident bereits an Alzheimer litt. Das wusste ich noch nicht mit dem Alzheimer. Was musste Kaiser Wilhelm II. In seiner Kindheit tun, um die Heilung seines gelähmten linken Arms voranzutreiben? Das sind aber echt fiese Fragen.
Das sind Dinge, die lernt man nicht im Geschichtsunterricht. Da muss man also eher raten.
Das wollte ich gerade sagen.
Genau, also das sind dann tatsächlich Dinge, die man noch nicht gelernt hat und in der Regel auch nicht weiß. Da geht es also eher darum, so diese skurrilen Seiten der Geschichte auch mal aufzuzeigen.
Es gibt jetzt schon wieder 4 Möglichkeiten. Ihr könnt ja mit überlegen. Er musste ihn in ein totes Kaninchen stecken. Er musste ihn besprechen und zur Heilung auffordern. Er musste ihn in Brennnesseln halten. Er musste geweihte Kerzen drauf abbrennen. Das ist jetzt echt fies. Das ist ja jetzt wie bei Herrn Jauch und ich muss jetzt schlussendlich raten.
Ja, und du kannst keinen anrufen.
Ja, doch, ich habe ein Telefon. Ich wüsste jetzt nur gerade nicht, wen ich so schnell anrufen kann, weil ich keinen Historiker zur Hand habe. Also das mit dem Besprechen und zur Heilung auffordern hört sich für mich zu esoterisch an, finde ich. Das Kaninchen? Nee, ich glaube auch nicht. Also, es ist weg. Ich habe zu lange gebraucht. Jetzt habe ich es wegge...
Dann einmal oben auf den rechten Knopf.
Da.
Genau.
Hilfe. Ich bin ja, ich gehöre zu wenigen Leuten. Warum ist das hier nicht... Ich brauche Hilfe. Ich stehe ja immer das... Auf den Knopf hier, ja?
Oder auf den runden dort unten. Nee, auf der Vorderseite. Ach so, da ist dann... Du hast es verriegelt.
Ja.
Darf ich mal? Ja, also wir müssen ja gestehen, bevor wir angefangen haben, Apps zu machen, hatten wir auch keine Ahnung von iPhones.
Wir haben jetzt noch nicht mal ein iPhone. Das ist ein Leih-iPhone.
Ja, ich bin ja auch... Wir haben in der Sendung immer wieder uns schon mal über Apps unterhalten, aber wir haben beide keins hier. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich tippe mal das mit den Brennnesseln. Es wird blinkend rot. Ich befürchte, es war falsch. Und zwar ist die Lösung, er wurde in seiner Kindheit von seinem Hauslehrer dazu gezwungen, seinen gelähmten linken Arm in den Kadaver eines frisch geschlachteten Kaninchens zu legen, damit die Lebensgeister des Tieres auf den Arm übergingen. Das sind aber so spannende Dinge, so Skurrilitäten. Habt ihr, das ist alles solche...
Ja, genau. Also wir haben verschiedene Kategorien. Das war jetzt Gemischtwarenladen. Ne? Mhm. Dann geht's noch was zur Kirche. Und,
aber bei der nächsten Frage ist das kriege ich, ja, glaube ich, hin. Welchen Sinn hat die Fastnacht ursprünglich? Da gibt's die Wintergeister vertreiben und alle Vorräte vor der Fastnacht verbrauchen. Ich wähle Option 1 und das ist wohl auch falsch.
Ja, Karneval an sich ist das mit den Wintergeistern, aber Fastnacht an sich, das war dann eben, das ist die letzte Nacht vor der Fastenzeit und da mussten alle schnell verderblichen Lebensmittel aufgebraucht werden. Deshalb gibt es Berliner.
Okay, bei euch kann ich also spannende Dinge lernen, die Geschichte und meinen Alltag miteinander verknüpfen. Wann wurde der erste Golfclub gegründet? Ach herrje, 1552, 1224, 1846 oder 1755? Naja, ich tippe da mal auf 1755. Das war auch falsch. Also ich mache da, glaube ich, gerade keine gute Figur. Wir lassen das besser jetzt mal. Es war 1552 schon.
Die erste Golfhörerin war übrigens Maria Stuart.
Was ihr alles auswendig wisst.
Ja, und wenn man diese Fragen ganz oft liest, dann weiß man es.
Und irgendwann. Der war in Leith bei Edinburgh, der. Und hatte 5 Löcher oder so.
Ja, mit Golfern nimmt es kein gutes Ende, wie man bei Maria Stuart dann gesehen hat.
Also... Ihr könnt bei den beiden tatsächlich einiges lernen. Die kann ich mir also jetzt schon ganz normal käuflich erwerben, diese App.
Genau, im App Store. Also ist leider bisher nur für iPhone und iPad erschienen. Wir arbeiten gerade daran, für die ganzen anderen Android-Smartphones das zu programmieren zu lassen. Aber das dauert noch ein bisschen.
Ja, ihr solltet nur ein bisschen kompetenter in der Bedienung dieser Geräte sein als ich.
Sind wir.
Das sind wir.
Ja, oder der es kauft halt. Ich komme immer noch mit meinem Handy aus. Das reicht mir. Ihr macht noch andere Sachen, da kommen wir jetzt noch drauf. Ihr macht zum Beispiel auch Recherchen für Firmen, für Familien, so Ahnenforschung und die ganzen Dinge. Das heißt, ich habe irgendein geschichtliches Thema, egal welches. Ich schreibe euch eine E-Mail, ich rufe an und dann sagt ihr, ja, das dauert. Wir melden uns in 3 Monaten, haben das Ergebnis oder wie läuft das dann?
Also ähnlich. Zuerst mal wird ein Kostenvoranschlag erstellt. Und dann beginnen wir eigentlich mit der Arbeit. Wir machen jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, für das Neandertal-Museum, das nächstes Jahr 75 Jahre besteht, verfassen wir eine kleine Broschüre, wo eben die 75-jährige Museumsgeschichte drin aufgearbeitet wird. Und das sind eigentlich unsere Hauptthemen, sagen wir mal so. Also es kommt, glaube ich, relativ selten vor, dass wirklich eine Privatperson auftaucht und sagt, ich habe einfach Interesse an dem und dem Thema, such mir doch auch mal alles raus, was du dazu finden kannst. Weil das könnten die meisten Privatpersonen eigentlich auch selbst.
Aber ihr macht auch so Ahnenforschung, habe ich gelesen, dass man dann sagt,
genau,
ich will mal wissen, was war mein Uropa oder so. Mhm. Und dann verschwindet ihr in irgendwelchen Archiven und reist durch die Gegend und habt irgendwann die Lösung.
Ja, das kommt darauf an, wie weit man zurückreisen möchte in die Vergangenheit. So die letzten 300, 400 Jahre ist relativ einfach. Da gibt es dann dankenswerterweise die guten Taufregister in Deutschland. Also da kann man, sofern es eben alle Ahnen in Deutschland gelebt haben oder in diesem damaligen Deutschen Reich, ist das relativ einfach oder kann man eben auch relativ gut abschätzen, wie lange das dauern wird, was das so an Kosten verursachen wird. Wenn es darüber hinausgehen soll, dann wird es noch schwieriger, weil da viel im 30-jährigen Krieg einfach verschwunden ist.
Aber das habt ihr auch wieder alles Learning by Doing gelernt oder habt ihr das im Studium
auch
gelernt?
Nein, auch das lernt man nicht im Studium.
Naja, also das heißt, auch Firmen können bei euch anklopfen. Hat das schon mal eine Firma gemacht, die dann gesagt hat, oh, Firmengeschichte interessiert uns? Und
ich habe mal die Firmengeschichte der Firma Vogtland aus Hagen-Hohenlimburg geschrieben. Das war aber noch vor der Geschichtsmanufaktur.
Das heißt, da hast du auch schon Erfahrungen mit. Ja. Und das heißt, dann gibt es ein schönes Büchlein hinter ihr. Genau. Macht das also komplett fertig auch. Genau.
Ja, wenn das gewünscht wird, machen wir das komplett fertig und dass es eben druckfertig ist. Aber da gibt es auch einige Firmen, die selbst dann das selbst machen möchten, dass wir also nur den Inhalt besorgen.
Ja, gibt's da, wie schätzt ihr da so momentan die Marktlage ein? Weil ich habe schon mehrmals so gehört, auch, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die halt genau sowas anbieten, wie Familiengeschichte erforschen und so weiter. Ist das jetzt so ein bisschen so Trend in Schüssen geworden oder nimmt das zu?
Also in Firmen, denke ich, nimmt es einerseits zu, weil es ja immer mehr dahin kommt, dass sich die Mitarbeiter, die Kunden auch mit einer Firma identifizieren sollen. Und da ist dann für die Firmen auch ganz wichtig, eben ihre Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte darzustellen. Deswegen denke ich, ist das einerseits bei Firmen momentan ein Trend, der sich hoffentlich noch weiter ausdehnen wird. Und ich glaube auch, dass viele Privatpersonen sich momentan immer mehr mit ihrer Vergangenheit beschäftigen. Ich glaube, Geschichte ist einfach ja Trend momentan, so wie man ja auch das Ganze an vielen Fernsehsendungen sehen kann, die sich mehr oder weniger seriös dann mit dem Thema Geschichte beschäftigen.
Aber Fernsehgucken ist für Historiker manchmal wahrscheinlich auch anstrengend, oder?
Ja.
Bei manchen Sendungen?
Ja.
Okay, wir hören jetzt ein kleines bisschen Musik, um dann noch ein bisschen mehr zu reden, weil ihr macht ja nicht nur das, sondern noch ganz viele andere spannende Dinge.
Schrebergarten. Revierrevue.
Und wir wollen jetzt weiter hören, was es bei der Geschichtsmanufaktur noch so alles Spannendes zu erleben gibt. Also ihr könnt euch jetzt Bücher schreiben, haben wir gelernt. Wenn ihr ein Museum betreibt durch Zufall und die Ausstellungskonzeption braucht, habt ihr da auch einen passenden Ansprechpartner. Wenn es ein bisschen kleiner sein soll, wollt ihr vielleicht einfach nur eine Führung machen. Und da gibt es natürlich bei den beiden auch direkt verschiedene Angebote für Erwachsene und für Kinder. Es gibt dann zum Beispiel Touren hier im südlichen Teil oder südlich von Dortmund, die sich vor allem mit dem Thema Burgen und so weiter beschäftigen, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie seid ihr gerade auf dieses Thema der Burgen gekommen?
Da wir beide mittelalterliche Geschichte studiert haben, liegt das natürlich nah. Und es gibt im Ruhrgebiet unglaublich viele Burgen und Adelssitze, die leider in Vergessenheit geraten sind. Also die Hohensieburg kennt wahrscheinlich noch jeder in Dortmund. Aber es gibt auch sehr viele Burgruinen, die kaum einer kennt und die würden wir gerne wieder aus der Versenkung holen.
Also wir finden das immer so schade, dass im Ruhrgebiet so extrem nur auf der Industriegeschichte rumgeritten wird. Ich meine, es ist natürlich auch alles sehr interessant und bietet einen großen Spielraum. Aber die Leute vergessen, dass hier vor dem Jahre 1800 auch schon Leute gelebt haben. Und das wollen wir so ein bisschen in Erinnerung rufen.
Und auch Menschen außerhalb der Reichs- und Handelsstadt Dortmund, was man noch als Dortmunder gerade so kennt.
Genau, ja.
Das heißt, ich habe auch mal, ich glaube, das war in diesem, wo wir schon mal von dem Museum in der Herne sprachen, im Archäologiemuseum. Ich glaube, dort habe ich es gelernt. Das muss ja hier eine richtig burgenreiche Gegend gewesen sein.
Es waren über 450 Stück.
Von denen man aber irgendwie ja nur noch sehr wenige sieht. Das heißt, bei euren Exkursionen, da geht es dann nur noch zu bestehenden oder geht es da auch zu Ruinen? Wie ist das dann?
Also es geht durchaus auch zu Ruinen. Wir haben zum Beispiel eine Wanderung im Programm. Da wandern wir von der Burgruine Wetter zur Burgruine Vollmerstein. Es ist eine etwas längere Wanderung, da muss man gut zu Fuß sein. Also da muss man durchaus mit 5-6 Stündchen rechnen, wenn man unterwegs ist. Bekommt dann, während man an den Burgruinen ist, beziehungsweise zwischendurch auch mal, wenn es was zu sehen gibt, noch ein paar historische Erläuterungen zu den Dingen, die man da sieht. Also es ist nicht so, dass wir uns nur noch mit den bestehenden Häusern beschäftigen.
Wie ist das so? Das habe ich auf eurer Homepage nicht gesehen. Gibt es da einfach, dass ihr auch mal so Termine habt, wo dann so Einzelleute dazukommen können oder ist das nur für Gruppen?
Das ist in Planung. Also momentan gibt es das nur für Gruppen. Ab nächstem Jahr wollen wir das auch gerne einmal im Monat anbieten, wenn es gut läuft, auch häufiger. Aber da müssen wir erst noch die Werbetrommel rühren und dass wir da auch genügend Leute für zusammenbekommen.
Auf eurer Homepage gibt es so ein Bild, da ist das so mit Fackeln und so ganz idyllisch und so. Ist das... Macht ihr das dann immer abends oder ist das eine besondere Führung, die ich dann auch buchen kann?
Das war eine spezielle Führung, die können wir momentan leider nicht anbieten. Das war, das ist einfach ein Problem mit den Burgbesitzern oder Grundstücksbesitzern. Das war da einmal möglich, weil sich die Kunden direkt darum beworben haben bei dem Besitzer. Da müssen wir einfach nochmal Verhandlungen führen, ob das auch dauerhaft machbar ist.
Aber grundsätzlich ist das natürlich sehr stimmungsvoll und sicherlich was die Leute auch interessieren wird.
Und das heißt, ihr macht dann jetzt hin und wieder dann halt für einen Verein oder sowas die Führung momentan?
Ja.
Oder
eine Vereine, Schulklassen.
Also für alle Interessierten,
die Erwachsenen in einer Gruppe Geburtstage auftreten. Gehen auch. Also das ist für jeden, der da Interesse hat, möglich.
Kindergeburtstage macht ihr ja auch. Das ist ja noch eine ganz andere Geschichte, sprechen wir gleich noch drauf. Aber ihr habt ja auch noch andere Angebote für Erwachsene, wie ich das gesehen habe. Es gibt ja auch so einen Workshop, da kann man lernen, wie man früher Feuer gemacht hat zum Beispiel.
Genau, man hat die Möglichkeit, einmal Feuer zu machen wie in der Steinzeit. Das heißt, dann bekommt man einen Feuerstein und eine Pyritknolle und natürlich den passenden Zunder dazu. Das ist dann schon mit einiger Übung verbunden. Etwas leichter geht es, wenn man Feuer macht wie zum Beispiel im Mittelalter. Da hat man dann ein Schlageisen, das wir auch mitgebracht haben. Sehr kohlenstoffreichem Eisen.
Wir haben auch mehrere, dann kannst du dich selbst mal.
Ich mache jetzt über kein Feuer, falls einer der Techniker zuhört. Ich gucke mir das nur an.
Man kann auch nur Funken schlagen, das ist, glaube ich, dann auch relativ ungefährlich.
Ganz wichtig ist, man braucht zu diesem Schlageisen auch noch einen schönen scharfen Feuerstein, sucht sich dann eine scharfe Kante und schlägt dann im 90-Grad-Winkel an diesem Feuerstein vorbei mit dem Feuerschläger. Und dann gibt es ein schönes Feuerwerk.
Wir sind ja kein Fernsehen, da könnt ihr es leider nicht sehen. Aber das fühlt sich gut an eigentlich. Ich glaube, damit kann man gut mehrmals hauen, bis man das Feuer angezündet hat.
Ja, auf jeden Fall.
Das habt ihr also dann nachempfunden, so wie es dann die Leute früher hatten,
dieses Metallteil. Genau, das ist wirklich nach originalen Funden nachgeschmiedet. Das ist natürlich auch in diesem Fall nicht wieder von uns nachgeschmiedet, sondern da haben wir einen speziellen Schmied an der Hand.
Aber es sieht aus wie so eine Handanfertigung. Ist das?
Sind es auch, das ist alles Handarbeit. Also die sehen auch alle unterschiedlich aus. Als Einzelstücke. Kann man bei uns auch käuflich erwerben.
Aber darüber sprechen wir gleich. Der Kommerz kommt immer am Schluss, wenn alle denken, oh, wie toll. Also das heißt, da kommt ihr dann zu den Leuten dann wahrscheinlich hin, irgendwie nach Hause oder sowas.
Wenn das ist auch wieder unterschiedlich. Also man kann es bei sich im heimischen Garten machen, wenn man Platz genug hat. Dann kann man es auch schön mit Lagerfeuer und Stockbrot verbinden. Das haben wir auch schon in Schulen angeboten im Rahmen von Projekttagen, dass wir dann also mit den Kindern das auf dem Schulhof gemacht haben. Das ist aber auch in Museen möglich.
Ja, ich merke, ihr seid ziemlich flexibel. Das ist nicht so wie ein Museum, wo es drei verschiedene Veranstaltungsarten gibt und nur die. Also ihr seid da echt flexibel, dass man nur sagen kann, ich möchte das so ein bisschen mit der Burgwanderung kombinieren und anschließend Feuer machen lernen.
Genau, sagt ihr. Geht.
Geht.
Geht alles.
Ja, das ist alles ganz Baukastenprinzip fast.
Ja.
Also ich kann Feuer machen lernen bei euch dann auch und anschließend könnte ich auch noch, nachdem ich gewandert bin, Feuer machen gelernt habe, auch noch bei euch essen. Das ist nämlich eure dritte Veranstaltungssache, die ihr anbietet. Aber da braucht man eine heimische Küche, wenn ich es auf der Homepage richtig gesehen habe.
Ja, oder man braucht einen Ort, an dem man Feuer machen darf, also richtig Lagerfeuer oder ein Holzkohle. Also wir brauchen Kohleglut, wenn wir in einem mittelalterlichen Kochtopf kochen sollen. Oder eben, wenn es das nicht gibt, dann kann man es auch auf dem heimischen Herd machen.
Und was wird dann da gekocht?
Da haben wir verschiedene Dinge im Programm, das kann man sich dann aussuchen. Heute muss man auch immer gucken, gibt es Vegetarier oder ist man gegen irgendwas allergisch. Das fängt bei Linsensuppe an, geht über Hirsebrei bis hin zu Pasteten. Also da kann man sich dann als Kunde sein eigenes Menü zusammenstellen, wir bringen alles mit.
Wenn ich es auf der Homepage richtig gesehen habe, aber so hundertprozentig genau könnt ihr es nicht nachkochen, weil es die Rezepte halt nicht so sind wie in meinen Kochbüchern heute.
Nee, die Quellen sind schwierig und es gibt auch viele Zutaten, da wissen wir heute gar nicht mehr, was es ist, weil wir die Namen nicht mehr kennen. Also das sind dann spezielle Kräuter oder Gewürze und da sind im Laufe der Jahrhunderte einfach diese Begriffe verloren gegangen. Das können gut Sachen sein, die es heute immer noch gibt. Aber das weiß man dann nicht. Also das ist auch hochexperimentell, was wir da veranstalten.
Das Problem bei den mittelalterlichen Kochbüchern ist zum Beispiel, dass es keine richtigen Mengenangaben gibt. Wenn dann da steht, man soll etwas süßen, dann ist man doch relativ frei in der Interpretation, ob dieses Gericht dann etwas leicht süß wird oder ja, einem die Zähne zieht.
Wobei man davon ausgehen kann, dass ja Gewürze sehr teuer waren und im Mittelalter gerade bei den hohen Herrschaften eher viel gewürzt wurde. Und auch Kombinationen, die für uns heute eher ungewöhnlich sind, Zimt und Nelken und Kardamom und alles Ähnliche ans Fleisch zu packen. Also nicht nur an Wildgerichte, sondern auch an Hühnchen oder Ähnliches. Hauptsache, man kann zeigen mit dem Essen, wie viel Geld man hat.
Aha, auch schon wieder was gelernt über Essgewohnheiten. Ich glaube aber auch einfach so das Geschmacksempfinden der Leute hat sich wahrscheinlich eh geändert.
Ja, deshalb
auch,
ja.
So richtig hundertprozentig wie damals wird es halt nie sein.
Genau.
Also auch das kann ich bei euch machen. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, habt ihr das Ganze auch immer so in Varianten für Kinder parat, sodass es dann so ein bisschen kindgerechter ist. Ne?
Ja, genau.
Dann heißt es nämlich bei den Kindern irgendwie, hat das einen anderen Namen zum Beispiel mit dem Kochen. Ne?
Ja, es wird natürlich dann inhaltlich etwas herabgebrochen, es wird sprachlich dann etwas herabgebrochen, was wir dann machen. Das ist ja ganz klar, wir passen das dann ganz einfach an, auch an das Alter des Kindes. an die Dauer der ganzen Veranstaltung etc.
Und man darf den Geschmack der Kinder nicht vergessen. Genau. Da wird es dann keine Linsensuppe geben. Bei so. Kindern machen wir hauptsächlich Pasteten. Da kann man dann also einfach einen bestimmten Teig herstellen. Da können die Kinder selber den Teig formen und glatt streichen und glatt klopfen und dann mit dem füllen, was sie mögen. Also dann hat man auch alle Kinder zufriedengestellt, ob das jetzt süß oder pikant wird. Da haben wir dann unterschiedliche Sachen dabei und dann dürfte eigentlich jeder auch was finden.
Das heißt, wenn dann jemand mal so ein Kind hat, das gerade so in dem Mittelalterfimmel ist und die Playmobil-Ritterburg ganz toll findet, rufe ich euch an und dann macht ihr 2 Stunden spannendes Kindergeburtstagsprogramm. Ja. Und das ist dann für wie viele Kinder denn?
Also bei dem Kochen kommt es darauf an, wie viele Kinder in die Küche passen.
Und wenn ich eine ganz, ganz große Küche zufällig habe?
Ja, so 10 Kinder, ich denke, dann ist auch, das ist eine gute Größe. Wenn es größer wird, wird es auch dann, also als Gruppe dann nicht mehr so schön.
Beim Feuerschlagen sind dann natürlich ein paar mehr Kinder möglich, das ist klar. Aber ja, man muss dann halt immer gucken, je nach Programm, natürlich auch je nach Alter des Kindes, was gerade passend ist.
Also das habt ihr schon mal durchgeführt, so als Kindergeburtstag direkt?
Genau, das haben wir schon mehrfach zu unterschiedlichen Themen gemacht. Und es ist meistens so, dass diese Kindergeburtstage von sich aus, ja, von den Eltern auch schon beschränkt sind mit der Anzahl der Kinder, besonders wenn sie zu Hause stattfinden.
Ja, das ist, glaube ich, ja, meistens dann so. Das ist die eine Sache. Was kostet sowas dann, wenn ich zum Beispiel eine Führung machen möchte oder mir einen schönen Geburtstag machen möchte und dann mal was Besonderes meinen Gästen anbieten möchte?
Also wenn es jetzt um diese Workshops und Kindergeburtstage geht, dann sind wir bei 60 Euro für die Stunde und dann müssen wir halt noch Materialkosten berechnen. Das kommt aufs Programm an. Also das günstigste, das Feuerschlagen, liegt bei 2,50 Euro Material pro Person, weil wir da ja auch, also es bleibt ja nicht nur dabei, dass man dann das Eisen gegen den Feuerstein schlägt. Es wird auch Zunder verbraucht, also dass man dann wirklich auch eine Flamme bekommt. Und beim Kochen wird es dann mehr, das kommt dann wieder auf die Gerichte an, das kann dann ungefähr bei 5 Euro pro Person liegen.
Ja, aber das ist dann alles noch bezahlbar. Das heißt, dann kommt ihr immer zu zweit oder kommt alleine dann einer von
Eigentlich
euch?
Eigentlich kommen wir dann allein.
Okay, also auf der Homepage, ich kann sie jetzt schon mal erwähnen, geschichtsmanufaktur.com, gibt es die genaueren Informationen, noch die genauen Preise und da kann man sich dann bei euch dann auch einfach melden, wenn man das machen möchte. Wer jetzt schon auf der Homepage ist und noch zu viel Geld hat oder Geld loswerden möchte oder vielleicht einfach ein ausgefallenes Geschenk braucht, hat dann noch eine andere Möglichkeit. Ihr habt nämlich einen Online-Shop, der gar nicht so klein ist, zumindest vom Angebot her. Da gibt es ganz verschiedene Produkte, die alle was mit Geschichte zu tun haben, aber nicht einfach irgendwelche Bücher oder sowas, sondern zum Beispiel habt ihr Schmuck nach historischen Vorbildern. Wahrscheinlich habt ihr da auch irgendwie einen Künstler oder sowas, der euch das macht. Dann gibt es mittelalterliches Feuerzeug. Das ist sowas, ich kann das ja mal hier in Richtung Webcam halten. Eins, dieses Schlageisen, habe ich das richtig
benannt?
Genau. Dann gibt es historische Spiele und mittelalterliche Keramik und solche Sachen. Wie seid ihr auf, was gab es irgendwie so ein Erlebnis, dass ihr gesagt habt, oh, das brauchen wir auch noch oder wie ist das dazu gekommen?
Also zu diesem Museumsshop kam es, oder zu diesem Shop kam es eigentlich, weil wir beide große Fans von Museumsshops sind. Und es war immer ein Traum, auch solch einen Shop mal zu haben. Und es bot sich an, sich diesen Traum damit dann einfach zu erfüllen. Und wir haben natürlich geguckt, mit was bestücken wir den Shop und haben uns da Anregungen gesucht, die wir selber in Ausstellungen gesehen haben, wo klar war, okay, das sind Dinge, die könnte man nachfertigen, nachbauen lassen.
Und bei dem Feuerzeug liegt es natürlich nah, wenn man den Workshop bei uns gebucht hat, das also stundenlang ausprobiert hat, dann möchte man das natürlich auch gerne zu Hause weitermachen können und dann kann man sich bei uns dann die entsprechenden Sachen kaufen.
Und was sind die Vorbilder für diese ganzen anderen Sachen, zum Beispiel die Keramiken und den Schmuck? Habt ihr euch dann irgendwo ein Stück im Museum angeguckt, das euch besonders gut gefallen hat und dann jemandem gesagt, mach mal nach,
oder? Also beim Schmuck ist es tatsächlich so, dass wir uns da an archäologischen Funden orientieren, begonnen bei keltischen Grabfunden bis hin zu mittelalterlichen Ketten. Und bei der Keramik ist es so, dass wir einen Töpfer an der Hand haben, der tatsächlich auch nach mittelalterlichen Vorbildern und nach mittelalterlichen Funden töpfert. Das können wir dann nicht mehr selbst.
Und das hört sich so an, als ob die Sachen exklusiv bei euch im Shop erhältlich sind.
Zum großen Teil ja. Nicht alles. Also dieser Töpfer vertreibt auch über andere.
Aber die anderen Sachen, zum Beispiel die historischen Spiele, die ihr habt, sind die auch bei euch dann exklusiv?
Es gibt auch andere, also es gibt einen Shop, der auch einen Teil dieser Spiele vertreibt, aber nicht alle. Und es ist immer eine Frage, wie es aufgemacht ist. Also wir versuchen uns da schon auch an dem Material der damaligen Zeit zu orientieren. Wir haben das als Lederbeutelspiel konstruiert, dass man es also auch im Säckchen mit sich tragen kann.
Ihr habt ja so Säckchen hier stehen, man sieht das in der Webcam sicherlich. Da sind diese, da kriegt man das also richtig stilecht wie im Mittelalter.
Genau. Also es gibt, das haben wir jetzt leider gar nicht dabei, das ist ein Spiel, das Sokrates gespielt hat, das ist für eine Person so ein Knobelspiel. Aber diese Lederbeutel sind zum Beispiel von den Wikingern überliefert. Die haben ein Strategiespiel gehabt, das wohl auch dann als Probe oder als Übung für den Krieg oder für die Feldzüge genutzt worden ist. Und das haben die dann im Lederbeutel mit sich geführt.
Also wer jetzt dann schon langsam anfängt an Weihnachten zu denken, das letzte Quartal im Jahr hat ja schon längst begonnen, oder jemand für einen Geburtstag haben möchte, kann also im Shop spannende geschichtliche Sachen bekommen, ja, bei euch.
Richtig.
Und die kann man natürlich dann auch bestimmt bekommen, wenn man die Veranstaltung bei euch dann gebucht hat.
Genau.
Jetzt haben wir ja gehört, was ihr so alles macht. Die Themen ist ja, glaube ich, so mein Eindruck ist, das sind halt immer so Themen, die euch einfach auch interessieren, schlussendlich, die ihr da anbietet, so mit mittelalterlich hauptsächlich, weil das euer Hauptinteresse in der Geschichte wahrscheinlich
ist. Ja, Mittelalter und Steinzeit, das sind so die Schwerpunkte. Also mit der Antike haben wir es momentan noch nicht so ganz, weil wir da auch nicht durch unsere Museumsarbeit noch nicht so viel gemacht haben. Da fehlt uns auch einfach noch das fachliche Wissen. Das ist so das Nächste, was wir in Angriff nehmen. In der Steinzeit sind wir schon auch relativ gut bewandert, weil wir das halt durch die Museen, also durch die Museen, in denen wir als freie Mitarbeiter sind, auch schon viel gemacht haben.
Und wollt ihr jetzt euch dann nochmal auf einen dieser Teilbereiche spezialisieren oder wollt ihr, was ich eher vermute, all diese Bereiche auch dauerhaft machen?
Also es wäre schon schön, wenn man diese Teilbereiche dauerhaft beibehalten könnte. Einfach, weil es natürlich schön ist, vielfältig zu arbeiten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich davon ausgehen, dass sich irgendein Bereich als der lukrativste erweisen wird. Oder ein, zwei Bereiche vielleicht auch. Und die werden dann, oder es wird sicherlich dann irgendwann dazu kommen, dass da auch dann eine Fülle von Arbeit anliegt, hoffentlich, die dann dazu führt, dass man vielleicht andere Teilbereiche rauskicken muss.
Genau. Wir haben jetzt gleich Schluss mit der Sendung und wir haben jetzt viel gehört, was ihr macht. Wer das alles nochmal näher kennenlernen möchte, kann natürlich die Homepage nutzen. Und auf dieser Homepage gibt es eine Sache, die man als PDF runterladen kann. Und scheinbar gibt es auch, ihr habt es mitgebracht, auch in gedruckt. Ein, wie ich finde, ja wirklich tolle Idee. Sie haben ein Heftchen gemacht, einen Comic mit sich als Hauptfigur. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil sie sich so toll finden, sondern weil sie ihre Arbeit drin vorstellen. Und das, da sieht man zum Beispiel auch diese Bilder von dieser Fackelwanderung und diese Spiele und so weiter. Und da haben sie so Sprechblasen gemacht. Ich kann es jetzt leider nicht in die Kamera halten, weil wir kein Fernsehen hier machen. Aber ich würde auf die Homepage gehen und es euch empfehlen, mal runterzuladen. Und es dauert höchstens 4 Minuten 53, behauptet ihr, das zu lesen und anzugucken. Ich finde das wunderschön. Ich wollte da nur auf jeden Fall darauf hingewiesen haben. Wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt eine Homepage. Ich habe sie schon mal erwähnt.
www.geschichtsmanufaktur.com.
Da gibt es alle weiteren Informationen zu dem, was ihr so alles macht. Dann danke ich euch, dass ihr hier wart.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das kam ja schon wieder wie perfekt aus dem Chor. Ich glaube, ja, wir können gut zusammenarbeiten.
Ja, wir üben das auch.
Ach so, so ist das. Studiogäste, die sich auf den Besuch vorbereiten, sind sehr gut. Sie haben viel mitgebracht und auch das Sprechen im Chor geübt. Ich danke euch, dass ihr hier wart und wünsche euch viel Erfolg und irgendwann werde ich in einer Ausstellung sein und dann am Schluss sehen, die kenne ich. Die waren auch bei mir da. Hoffen wir mal, dass es so weit kommen wird.
Radio zum Mitnehmen. Den Eldoradio Podcast findest du im Netz unter eldoradio.de.